Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Lieblingspodcast Medizin versus Didaktik. Hier ist der Robert Kleinert, ich bin wieder für euch da und ich habe jemanden im Gepäck, nämlich den...
Tim Peters, Überraschung.
Hallo Tim, wie geht es dir?
Mir geht es gut, Robert, vielen
Dank. Sehr schön, wir kommunizieren gerade ja so schön,
ja.
Habe ich gelernt.
Ja.
Es ist ja eines meiner Steckenpferde.
Gerade als Chirurg.
Selbstverständlich. Ja. Ja. Wir wollten heute mal das ganze Thema so ein bisschen aufgreifen, um Kommunikation in der Lehre, wie man das da verankert, warum das wichtig ist. Und ich mache mal direkt so eine kleine, ganz wenig provokante Eingangsfrage.
Ja, ich bereite mich innerlich vor.
Ich habe eine Hypothese.
Ja.
Für dich.
Du machst gerade Spikes-Modell, kann das sein? Nee, bitte.
Habe ich noch nie gehört. Ich hatte vorgestern einen Patienten und der kam irgendwo aus dem Ausland und wir hatten starke Probleme zu kommunizieren.
Ja.
Und ich habe probiert, dem zu erklären, was wir nun tun müssen. Mhm. Er brauchte eine kleine Operation, nichts Schlimmes. Mhm. Der hat mich überhaupt nicht verstanden. Mhm. Also er hat meine Sprache verstanden, aber wahrscheinlich war die Sprachbarriere doch zu groß.
Ja.
Und er hat immer gesagt, Doktor, okay, Doktor, du machen.
Ja.
So. Also er hat irgendwie im Prinzip etwas sehr Direktives eingefordert. Er war nicht partizipativ. Boah, gut, dass ich das Wort hingekriegt habe.
Ja.
Sondern er war so jetzt, wenn es doch auch so gehen kann, ne?
Ja, hast recht. Folge Ende. Schaltet auch wieder ein.
Also ist es deswegen noch umso wichtiger? Habe ich vielleicht da ein Defizit? Hätte ich da etwas? Also ich habe viele Defizite, aber darum geht es jetzt nicht. Kann ich mich auf sowas vorbereiten?
Ja, ich meine, was dahinter steht, ist ja eigentlich die spannende Frage, kommunizieren wir oder bereiten wir vielleicht auf zu viel Kommunikation vor? Könnte man ketzerisch sagen. Mhm. Ne? Also ich bin da ja aktiv in der Lehre in dem Bereich und wir sind da, also da gibt's jetzt wir haben jetzt gerade vor kurzem 20 Jahre Jubiläum gefeiert des Ausschusses Kommunikative und Soziale Kompetenzen der GMA, die da ganz viel auch gemacht haben in dem Bereich, dass sich das entwickelt, dass das auch mal geprüft wird, dass das mal einen Stellenwert bekommt. Mhm. Denn das war ja, wenn wir jetzt mal 20, 25 Jahre zurückgeht, hatte das kein, oder 30, da hatte das keinen großen Stellenwert. Mhm. Das war so kommunizieren, ja, das kann man oder kann man nicht, ist so erfahrungsbasiert, auch ein bisschen Talent, der eine kann es, der andere nicht. Mhm. Und ich merke das auch heute immer noch, dass ganz oft gesagt wird so, also während halt alles evidenzbasiert sein muss, wird bei Kommunikation gesagt, das geht aus dem Bauch. Das macht man aus der Erfahrung, weil wenn man eine Weile gearbeitet hat, dann kann man und so weiter. Das ist natürlich Schwachsinn. Kommunikation, da gibt's immens viel Forschung zu. Die Forschung hat sich wirklich verzigfacht in den letzten Jahren und das ist natürlich auch evidenzbasiert. So, und jetzt aber dann die Frage dahinter, ja, worauf bereiten wir vor? Die Lehre der Kommunikation hat zugenommen und wo ich aber manchmal auch so ein bisschen mich frage, und da gibt es auch eine coole Studie zu, die wo man dann so denkt, bereitet es auf den klinischen Alltag vor, den wir haben oder den wir gerne hätten. Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Also natürlich ist das gut. Ich will jetzt das nicht in Abrede stellen. Ne? Ja. Verstehe mich nicht falsch. Aber ich glaube manchmal, diese Studie, die ich gerade angesprochen habe, bin ich auch ein bisschen durcheinander, die hat nämlich ganz geil gesagt, wenn dann Studis aus dem Curriculum mit viel Kommunikation, wenn die in die Praxis kommen und merken, die können davon 3/4 gar nicht anwenden, weil die Umstände einfach so sind, dass vieles gar nicht geht oder nur in Ansätzen geht, dann werten sie nicht die aktuellen klinischen Umstände ab, sondern retrospektiv die erfahrene Lehre nach dem Motto, die haben mich nicht auf das vorbereitet, was hier kommt. Und das ist, glaube ich, ein Problem, weiß ich nicht. Was denkst du dazu?
Also ich denke, wenn ich pragmatisch rangehe und ich sehe, dass wir Hunderttausende von Warnungsfehlern in Deutschland haben pro Jahr und wir wissen, dass ein Großteil dieser Warnungsfehler auf Übergabefehler und Ähnlichem, also letztlich kann man sagen, auf Kommunikations, ne, Fehler hinweisen, dann ist das natürlich etwas, was man auf jeden Fall adressieren muss. Und dann sind wir nicht nur bei der Ärztin-Patientin-Beziehung, sondern eben auch interprofessionell, interdisziplinär, keine Ahnung. Dann ist natürlich ein Riesenfeld.
Ja, klar.
Dann glaube ich, wird das schon klar, dass dann darf es vielleicht auch was sein, was wir uns vorstellen, denn 100% abbilden werden wir es eh nicht können. Bringt mich auch immer zu der nächsten Frage, wie nehmen unsere Studierenden das eigentlich an? Hier in Bielefeld.
da müssen wir gar nicht nur hier über Bielefeld sprechen. Ich glaube, da kann man den Fokus auch größer ziehen. Mhm. Ich habe immer den Eindruck, dass die, die sich in der Lehre dann engagieren und reinhängen, sind die, die es meistens, also ist so dieser Wahlfachcharakter. Mhm. Die können es meistens schon ganz gut. Mhm. So, und diejenigen, die es wirklich brauchen, die werten das ab. So, die werten es ab. Entweder Rollenspiele werden ja per se abgewertet, ne? Also das mag ja irgendwie offiziell keiner. Wobei, wenn man es gut macht, dann wird es auch angenommen. Ne? Also, ja, so ist es ja nicht. Also das sind ja auch nur Vorurteile. Aber die werten dann die Simulation ab, Simulationspatienten oder Personen. Mhm. Die, da wird dann gesagt, ja, das ist ja die schönste Aussage. Ja, in echt, da hätte ich es ja anders gemacht. Wo ich denke, schön, das ist hier extra schlecht falsch gemacht, also in der Simulation. Ne? Also das sind so Sachen. Und da sehe ich auch manchmal so ein bisschen das Problem, die zu erreichen. Klar kannst du dann sagen, dann kriegen die auch in der Prüfung jetzt nicht irgendwie hier die Maximalpunkte oder so. Und darüber kann man so eine gewisse Bedeutung vermitteln. Aber aber vielleicht ist das auch normal. Ich meine, du hast Leute, die fanden irgendein Fach immer doof, die werden es immer doof finden. Ja, und vielleicht ist es auch einfach normal, dass wir es bei der Kommunikation auch sagen. Vielleicht ist es eine Normalisierung dieses Fachbereichs. Ich weiß es nicht.
Das kann sein. Vielleicht sind es aber auch Vorbehalte. Ich meine, wenn du das Seminar nennen würdest, ärztliche Anamnese und Befunderhebung oder so, dann wäre es wahrscheinlich erstmal nicht so behaftet, ne, ja, wie ich jetzt sage, Kommunikation. Ja. Wahrscheinlich meint das Gleiche am Ende. Und was ich persönlich schwierig finde, bei manchen Settings, ich glaube, das machen wir hier anders, aber was ich schon gesehen habe, dass die Kommunikation häufig so mitläuft. Und das sehe ich als problematisch. Kann ja ein Beispiel sagen. Ich war gerade letzte Woche in Köln zum Blockpraktikum und da haben wir eine ganz, ganz tolle Station jetzt, ein chirurgischer Notfall. Mhm. Zwei Studis werden in ein Zimmer geschickt, da liegt ein SP, also ein Schauspielpatient in diesem Fall. Mhm. Und da ist das ganze Equipment, was möglich ist. Und die Story ist, dass der postoperativ nachblutet. Das wissen die beiden aber nicht, das müssen die quasi rausfinden. Mhm. Na, dann schlagen die Bettdecke weg und da liegt eine blutige, blutgefüllte Drainage und dann dürfen die den Monitor anschließen, der ist in dem Zimmer und du kannst mit dem iPad diesen Monitor steuern. Mhm. Und dann hat er sofort fast keinen Blutdruck mehr und einen hohen Puls und dann bimmelt alles und das ist ein Riesenspaß, aber auch ein Riesenstress für die Studis. Ja. Und dann wird immer wieder im Nachgang dann auch, natürlich, da geht es auch ein bisschen um wer übernimmt die Rolle dann in diesem Szenario. Gibt es jemanden, der die Leitung übernimmt, sozusagen Trauma-Leader, und dann geht es auch um Kommunikation und klare Ansagen und so. Und das ist echt schwer. Also wenn man das nicht vorbereitet, das wurde nicht vorbereitet, denn das ist selbst ja für Erfahrene extrem schwer, in diesen Situationen halt gut zu kommunizieren. Ich glaube, das ist was viele, wovor viele auch Sorge haben, dass das eben so vermischt wird. Und ich finde, selbst in einem OSCE, wo du eben irgendwas abprüfst, zum Beispiel Domuntersuchung, da steht manchmal ja so globale Skala, professionelle Kommunikation, extrem, also sehe ich persönlich extrem schwierig. Wie siehst du das?
Ja, also zum einen finde ich es halt, also ich finde es schwierig, wenn man Kommunikation von anderen klinischen Aspekten löst. Mhm. Wenn man sagt, das sind jetzt die sechs, also das sind die vier Kommunikationsstationen und das die sechs medizinischen Stationen. Weißt du so, ne? Also das eine ist das Gelaber, was manche brauchen und wollen, und das andere ist jetzt aber das Richtige. So, ne? So, also das ist, und vor allen Dingen, es kommt ja auch später im Alltag auch immer zusammen vor.
Das ist richtig. Ne?
Also im ambulanten Bereich machst du ganz oft körperliche Handlungen oder Untersuchungen und sprichst dabei. Allein schon aus ökonomischen Gründen Ne? Also, und in der Klinik ist es ja auch nicht anders. Da machst du auch Sachen parallel, dokumentierst oder machst irgendwelche Sachen und so. Und ich finde genauso, also eigentlich sollte man es auch so lehren, weil es so später vorkommt. Mhm. Und das ist auch so ein Kritikpunkt, den ich manchmal fühle, wenn wir so reine Kommunikationskurse haben. Mhm. Also vielleicht braucht es die auch, wie zum Beispiel in der letzten Folge zur Anatomie, der Björn Spittau sagte, wir brauchen eine einführende Vorlesung, damit ich dann wie hat er gesagt, in den Städten die Kirche finde, damit ich dann quasi in den Situationen, die ich dann habe, wo wirklich dann ein Patient da ist, wo ich irgendwie interagieren oder auch Handlungen parallel machen muss, dass ich dann dabei das auch gut auf Schiene bringe und nicht überfordert bin von dem Zusammenspiel. Also wahrscheinlich braucht es das ein Stück weit. Ne? Aber eigentlich halt muss das Ziel ja sein, natürlich gibt es auch Situationen, wo nur Kommunikation eine Rolle spielt. Wenn ich eine schlechte Nachricht überbringe, dann mache ich dabei keine körperliche Untersuchung in der Regel oder so. Also da passt das. Aber bei vielen anderen Sachen eben ist es parallel. Und ich finde, es gehört möglichst eng rein verwoben, so, damit es nicht so artifiziell wirkt. Weil je artifizieller es wirkt, umso besser kannst du es wieder abwerten als Studie.
Absolut.
Und kannst sagen, als einer, der damit nichts irgendwie, der das nicht toll findet, der dann irgendwie sagen kann, was soll das hier? So ist es doch in der Klinik gar nicht.
Und dann macht's, und dann, ja, definitiv. Und dann macht's ja Sinn, natürlich, dass ich das in irgendwelche SOPs, also Standard Operating Procedures, in diesem Fall dann vielleicht Modelle gieße. Weil ähnlich wie ich hier mit einem Schockraum eine Notraumsituation habe, wo ich überfordert bin, hilft es mir extrem, auf irgendeinen Algorithmus im Kopf zurückzugreifen, den ich abarbeiten kann. Ist sowas in der Kommunikation denkbar?
Ja, da bin ich, da bohrst du jetzt, obwohl wir gar nicht im Vorgespräch darüber gesprochen haben, bohrst du jetzt den Finger hier ganz knöcheltief.
Ich kenne dich halt.
Ich finde, ja, wir haben ja in der Medizin, haben wir jetzt zig immer schön durch Akronym abgekürzte hier Modelle. Ne? Wir haben NURSE, wir haben Spikes, wir haben CALM, wir haben WWSZ und so weiter. Und die
kannst du alles schön mal in den Shownotes verlinken, ne? Jetzt.
Oh, scheiße, ich hätte nur eins erwähnen sollen. Und das Problem, was ich dabei aber finde, ist, dass das dazu führen kann, nicht muss, aber kann, dass ich das genauso routiniert abrappel, wie ich es gelernt habe, wie ich es mir drauf schaffe. Und wenn man sich dann zum Beispiel anguckt, was zum Beispiel beim aktiven Zuhören da alles im Hintergrund steht, mit einer, ne, mit einer Authentizität, mit einer, dass man bei dem anderen dabei ist, also das so, so übergeordnete Gesprächsziele und eine Grundhaltung, die man hat, der anderen Person gegenüber. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen esoterisch, aber ich kann ja Gespräche führen, wo ich wirklich mich da hinsetze und sage, ich will jetzt beim anderen sein, oder ich sage, ich muss das jetzt hier machen, weil Job. Oder so, ne? Und dass diese Modelle dazu verführen, dass der Rest, dass diese Haltung, diese Einstellungsgeschichten, diese positive Grundeinstellung fürs Gespräch mit dem anderen, ich kann dir ein NURSE-Modell machen, wo du trotzdem das Gefühl hast, der ist gerade nicht bei mir.
Ja.
So, ich habe die Schritte alle abgehakt. Und ich habe das mal in einer OSCE-Station, die nicht so gut war, erlebt, wie die Studis genauso gemacht haben. Die haben alle Sachen, die haben eine offene Frage gestellt, die haben mal irgendwie Metakommunikation, habe ich, glaube ich, irgendwo in der Folge schon mal erzählt, kann sein. Auf jeden Fall, die haben das alles gemacht, aber du hast genau gemerkt, die rattern das gerade so alles ab. Und das, finde ich, ist so ein bisschen manchmal das Problem, dass diese ganzen Modelle dazu verführen, das zu tun. Ich habe vor kurzem jetzt eine OSCE-Station abgenommen, aber auch Thema Kommunikation. Und die haben sich auch immer an diesen Modellen, zack, zack, zack. Also es geht, das brauchst du als Orientierung. Das ist natürlich auch Fachwissen, was auch da sein muss, das ist klar. Aber manchmal frage ich mich, ob wir da nicht zu mechanistisch das unterrichten. Weißt du, was ich meine? Also du kennst doch alle, es gibt, wenn du mal was gekauft hast, so, dann hast du einen Verkäufer, wenn du irgendwann merkst, der wendet gerade eine Technik an, dann gehe ich innerlich 3 Schritte zurück. Dann kaufe ich dem nichts ab, weil ich fühle mich manipuliert oder so. Und manchmal hast du welche, da gehst du aus dem Laden raus, hast ein total tolles Gespräch mit dem, hast irgendwann gekauft, was du gar nicht wolltest, aber der war bei dir dran. Irgendwie. Vielleicht hat er ja auch Techniken angewendet, aber es wirkte nicht so mechanistisch so.
Aber wir müssen ja alle abholen. Also wenn ich jetzt sage, die Grundhaltung und so, und das ist alles wunderbar. Aber das kann ich ja, also erstens kann ich schwer prüfen, das sind wir wieder beim Thema.
Das stimmt.
Und zweitens, wir haben ja auch Menschen, die haben eine Sprachbarriere, darf man auch nicht vergessen. Und wir haben auch Menschen, die können halt einfach nicht so gut kommunizieren. Das gibt es ja.
Ja.
Und das ist ja auch nicht schlimm.
Nee.
Ja, und dann ist doch sowas vielleicht sehr hilfreich.
Ja. Also ich will das ja auch nicht im Grundsatz verdammen und sagen, das ist schlecht oder so. Ich finde, das ist gut und das braucht's auch oder so. Aber ich glaube, dass manche Leute sich es zu leicht machen. Ich hatte früher welche, die haben mir gesagt, ja, ich kann Schulz von Thun, ich kann Kommunikation. So, das ist falsch. So, ne? Also so. Aber ich genauso habe ich jetzt die Sorge, dass man Leute hat, die sagen, ja, ich habe WWSZ auswendig gelernt oder NURSE, mach das und ich kann jetzt Kommunikation. So, ne, also sicherlich ist das eine Stütze. Wenn ich WWSZ im Kopf habe, sage, okay, ich mache Warten, Wiederholen, Spiegeln, Zusammenfassen, so, ich manifestiere mir das und setze diese Sachen ein, dann ist das super. Und die meisten machen das auch gut, aber es kann manchmal vielleicht so ein bisschen dazu übergehen, dass ich denke, damit habe ich es dann. Ne? Ist genauso wie, ich hatte mal in einem anderen Kontext in der Medizinethik, da hatten dann welche irgendwie eine Fortbildung und sagten, ja, ich bin jetzt medizinethisch, so, weißt du, so, ich habe jetzt den Moralstempel. Und genauso bei denen, ich habe jetzt den Kommunikationsstempel, so. Und das ist komplexer. Ist das nachvollziehbar?
Ja. Also ich komme mit noch. Soll was heißen.
Guck's aber auf deinen Laptop, nein, war Spaß.
So, wie geht das denn praktisch? Also ich bin jetzt Student im ersten Semester und wo habe ich jetzt, bei mir gab es das früher nicht. Wo treffe ich das jetzt an?
Also das ist ja auch eine interessante Thematik bei Kommunikation, dass das ja nicht an ein Fach angedockt ist. Ne? Das gibt viele verschiedene Bereiche, die sich damit beschäftigen, durchaus auch aus einer gewissen eigenen Tradition heraus. Also es gibt in manchen Bereichen macht es das Studiendekanat, dann wird es gemacht über Skills Lab, dann wird es gemacht über die Allgemeinmedizin, die medizinische Ethik kann das machen, Psychosomatik, die P-Fächer sind da stark vertreten und so. Und das ist von Standort zu Standort sehr traditionsgewachsen unterschiedlich. Und natürlich dann auch Schwerpunkte hat. Wenn die Allgemeinmedizin das hat, dann findet man so einen ganz starken Schwerpunkt auf erlebte Anamnese, langfristige Patientenbeziehung, ambulanten Kontext und so weiter. Wenn das die Ethik macht, dann ist vielleicht der Schwerpunkt viel stärker im Bereich Entscheidungsfindung, die Beziehung, ist die eher halt paternalistisch oder ne und so weiter. Solche Geschichten können eine Rolle spielen. So. Das ist sehr unterschiedlich. Also dann, ne, und dann, klar, kann man Vorlesungen zu Theorien machen, man kann in Seminaren dann halt arbeiten mit Rollenspielen oder indem man die Sachen bespricht, die Thematiken auch. Was ist halt Empathie und welche Rolle hat das und so weiter. Und dann natürlich eben Übungen, zum Beispiel eben mit Simulationspersonen eben häufig. Dann im Skills Lab kann man auch in Seminaren machen, habe ich auch schon gemacht. Das kann man auch machen. Und im Grunde so, das hat mal eine Bekannte eigentlich ganz gut gesagt, eigentlich sollte so ein Dreiklang sein. Und man muss immer, wenn man irgendwo fit ist, eine Stufe weiter. Ich fange an mit dem Rollenspiel. Wenn ich da fit bin, gehe ich eine Stufe weiter zum SP, zur Simulationsperson. So, und dann zeige ich da, was ich kann. Und wenn ich da fit bin, wenn ich das Gefühl habe, so, da bin ich safe, dann kann ich eine Stufe weiter dann zum echten Patienten. So. Das heißt, der Patient ist erstmal maximal geschützt. Ich komme auch wirklich nur kommunikativ, weil ich kann kommunikativ genauso viel Schaden machen, wie ich. Ne? Ich komme zu dem nur hin, wenn ich vorher schon verschiedene Stufen durchlaufen habe und quasi möglichst safe die Sachen dann auch am Patienten. Also jemand sagte mal letztens, ich sag nicht wer, wir brauchen noch keine Simulationspersonen, wir haben doch echte Patienten bei uns so, ne? Ja, natürlich, für manche Sachen trifft dazu, aber für Kommunikation oder für viele andere Sachen würde ich sagen, mach doch erstmal im geschützten Raum. Und wenn das gut funktioniert, dann gehen wir den nächsten Step zum Patienten. Und das ist bei Kommunikation zum Beispiel so. Also das wäre das, was ich als Studie so durchlebe und inzwischen eben auch dann halt eingezogen, eben in, dann wird es in Prüfungen abgeprüft, in mündlich-praktischen Prüfungen. Das macht seltenst Sinn. Mag Fälle geben, dass, beziehungsweise man kann es methodisch so gestalten, dass man es auch schriftlich abprüfen kann, finde ich aber unter dem Constructive Alignment-Kontext schwierig.
Ja. Also, weil man ist halt gezwungen. Ne?
Also, ja, und wenn ich dir hinschreibe, was weiß ich, ich mache eine Auswertung, eine schriftliche von Kommunikation, dann zeige ich schon, dass ich natürlich ein Verständnis dafür habe, aber ob ich das wirklich auf die Schiene bringe gegenüber einem anderen, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ist natürlich aufwendig, die ganze Nummer, aber das ist so der Punkt, wie man es als Student erlebt und wie es so integriert ist in die Curricula.
Und bringt das was?
Hoffentlich.
Doch, dann sehen wir mal ein Kerzchen an. Nee, also ist es Evidence?
Schwierig. Wie willst du halt messen?
Ja, weiß ich nicht. Ich sitze ja hier nicht als
der. Ja, stimmt. Du fragst ja. Ich muss ja antworten. Scheiß Folge. Aber es ist extrem schwierig. Du hast so viele Variablen, die da im Reinschießen. Du kannst ja nicht hingehen und sagen, im Curriculum haben wir jetzt irgendwie, weiß ich, 40 UE Kommunikation mehr unterrichtet. Dann gucken wir mal nach dem PJ, wie gut die kommunizieren. Das ist, du kannst natürlich gucken, dass du dir die Prüfung anguckst und dann siehst du natürlich, klar, ne, aber das ist natürlich ist schwierig zu messen. So, was wirklich am Outcome am Ende dabei halt rauskommt. Das ist schwierig. Wobei man so anekdotisch basierte Sachen schon kriegt. Ja. Also ich weiß zum Beispiel aus dem Modellstudiengang in Bochum, aus dem früheren, da war ich auch ein bisschen aktiv, wenn die Studis, die hatten sehr viel Kommunikation und Ethik immer noch so eingewoben eben. Und wenn die in die Kliniken kamen, dann hörte man aus den Kliniken heraus, dass die sehr fit sind und sehr gut im Umgang halt mit Patientinnen und Patienten, dass man die eher alleine, also man hat denen schneller anvertraut, ne, als vielleicht anderen. Also dass das schon so ein Gefühl war, so eine Tendenz war. Ne? Aber es ist eben mega schwierig, das wirklich, wirklich so festzuhalten. Aber ich finde alleine, es ist wichtig, das zu lehren, um es zu betonen, um dem eine Wichtigkeit und eine Bedeutung zu geben und nicht zurückzurutschen auf früher, wo man sagte, sprechen ist optional oder wir können doch alle Deutsch, warum sollen wir das denn hier lernen oder so, sondern dass man dem irgendwie eine Bedeutung zumisst. Man muss halt eben nur gucken, ich finde manchmal, also ich sehe persönlich drei Baustellen, die eine habe ich schon gesagt, das ist der Punkt, dass es manchmal vielleicht ein bisschen zu mechanistisch verstanden wird, wir machen drei Modelle und dann ist es durch, das hilft super, wie gesagt, bitte nicht alle falsch verstehen oder so, aber es ist leider mehr dahinter noch, was allerdings wiederum schwer zu messen ist. So, der zweite Punkt ist, dass sich das eben sehr, sehr auf viele verschiedene Fächer verteilt. So, und die auch nicht immer sich miteinander gut austauschen. Gibt's Fälle, wo das super, wo das gut, aber es gibt wie bei allen anderen Sachen auch, manchmal unterhalten sich die Fächer auch nicht und dann hat man so ein Nebeneinander her. Und eben der dritte Punkt, dass man guckt, dass das wirklich, ist meine persönliche Meinung, abgesehen von so ein paar Startergeschichten, möglichst früh stark rein integriert in klinische Settings rein und nicht ganz separat für sich irgendwo positioniert wird. Aber, ja.
Und jetzt haben wir immer über Arzt, Ärztin, Patient, Patientin Kommunikation gesprochen. Wie ist das jetzt mit interprofessionell? Ist das auch ein Thema? Oder interdisziplinär? Also sozusagen unter Kolleginnen, Kollegen. Ist das, wird sowas abgebildet oder fokussieren wir uns gerade
ich persönlich, das hatten wir ja auch schon mal in Folgen angesprochen, ne? Ich persönlich finde es immer schwierig, bei Kommunikation zu sagen, wir haben jetzt hier, was weiß ich, Arzt-Patient-Kommunikation, Teamkommunikation, Interprof-Kommunikation, so. Ich frage mich dann immer, was ist das denn, also bei Interprof zum Beispiel, ne? Also, was ist denn daran jetzt besonders im Vergleich zur Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht aus einem anderen Fachgebiet kommen? Also, ne, wenn du jetzt dich mit einem, was weiß ich, Psychosomatiker unterhältst, was ist da kommunikativ grundsätzlich anders, als wenn du dich mit einer Pflegekraft und einem Physiotherapeuten unterhältst?
Ich muss eine andere Sprache benutzen.
Ja, aber du musst ja bei beiden quasi, hast du ja jemanden, der aus einem anderen Bereich kommt, der eventuell das, was du aus deinem Fachbereich gerade denkst, der Psychosomatiker wird ja nicht so fit sein in Chirurgie wie du.
Ne? Und andersrum.
Das heißt, ja, und andersrum, genau. Ja. Das heißt, aber bei der Pflegekraft und dem Physiotherapeuten genauso. Das, ne? Also ich finde es dann immer schwierig zu sagen, das ist eine eigene Form von Kommunikation. Wenn du mal guckst, es gibt ganz extrem wenig dann so spezifische Kommunikationsinstrumente,
ja, ne?
Ja, wo das, man dann sagt, die sind nur für
das, Das können wir ja auch zusammenziehen. Ja. Also ob jetzt Interprof, Interdisziplinar, das ziehen wir meinetwegen zusammen. Aber das ist ja ein Unterschied zum Patientin-Patienten-Kommunikation.
Ja, klar, das auf jeden Fall. Ja?
Habe ich ja aber auch ich liebe ja Stereotypen, obwohl die ja total nicht mehr in sind. Die 35-jährige Lehrerin, die möchte anders mit mir kommunizieren als der 50-jährige Bauarbeiter mit Migrationshintergrund.
Ja.
Das heißt, auch da habe ich ja ganz unterschiedliche Adressaten.
Ja, klar, absolut. Aber die hast du ja die kannst du genauso gut in deinem Kollegen im Umkreis haben. Du kannst jemanden haben, der ist extrem sensibel und jung, absolut. und du kannst wen haben, so einen alten Knochen oder so, auch da bei Stereotypen zu bleiben, ne? Da musst du ja auch schon anders mit denen umgehen. Und da ist es zum Beispiel, und das kriegst du, finde ich, nicht gut. Das kannst du nicht in so ein Modell packen, dass du eben sagst.
Das
wäre meine
Frage gewesen. Kann ich das lernen, wenn ich das noch nicht kann?
Ja, klar kannst du das.
Ja, in der Uni. Ne? Also kann ich das hier lernen?
Jetzt fragst du mich gerade unser Kommunikationskurriculum ab.
Nein, prinzipiell. Also nicht hier.
Aber klar kann man das lernen, sich grundsätzlich. Und das, finde ich, ist so ein Grundstarter. Du musst irgendwie so ein innerliches Einsehen haben, finde ich, und sagen, ich beschäftige mich damit und ich will nicht nur die Klausuren bestehen oder nicht nur die Prüfung bestehen, sondern ich finde, man muss die Studis irgendwie erreichen und denen sagen, macht euch mal Gedanken darüber, überlegt, denkt mal drüber nach und öffnet euch mal, wo seid ihr, wie seid ihr aufgestellt und so weiter. Und das machen manche, haben damit kein Problem und manche haben damit ein Problem. Das geht nah an die Persönlichkeit ran. Das ist das Gleiche wie beim Feedback. Wenn man Feedback gibt, trifft man eventuell Aspekte, die mit der Persönlichkeit verknüpft sind. Und da haben manche große Probleme mit, ne? Und bauen dann aus verschiedensten Gründen biografische Ereignisse oder es ist ein Persönlichkeitsbestandteil, der als schwierig erlebt wird oder so, dass man dann sofort die Hürden hochzieht. Und das bei Kommunikation, nicht bei allen Sachen, aber bei manchen Sachen ist man eben nah dran an der Persönlichkeit und das macht es schwierig. Da muss man ganz vorsichtig sich drauf zu bewegen oder so.
Jetzt, glaube ich, kommen wir langsam zum Schluss, aber eine Frage, die mich noch sehr interessiert. Hier in Bielefeld haben wir ja da einen sehr großen Fokus drauf.
Ja.
Wie sieht das, kannst du das überblicken, wie sieht das an anderen Fakultäten aus? Ist das insgesamt so ein Trend, dass man sagt, da investieren wir jetzt rein? Mhm. Oder gibt es da ein Gefälle oder gibt es sogar noch Studiengänge, die sagen, oder vielmehr Studienorte, die sagen, ach, das adressieren wir jetzt noch nicht so?
Ja, ich würde sagen, ein Kessel buntes, ne? So irgendwie. Also insgesamt hat die Bedeutung natürlich klar zugenommen. Ja. Ne? Also das sieht man schon. Im KLM ist es klar verortet. Ja. Ja. Jetzt auch in der neuen Approbationsordnung war es auch, also es hat überall einen Stellenwert, die ja nicht kommt. Ich weiß, jetzt lacht er sich hier schön ein Säuschen.
Ja, weil wir jedes Mal darüber sprechen.
Irgendwann, kurz vor unserer Rente, da kommt die mit Großtamtam, 30 Jahre später. Also die Bedeutung hat zugenommen und du hast natürlich nicht unbedingt, sag ich mal, einen extrinsischen Motivationsdruck von außen als Fakultät, das zu machen. Du kannst sagen, wenn du sehr konservativ aufgestellt bist, ich ziehe weiter durch, so wie es war, und mach dann einen so einen freiwilligen Zusatzkurs oder sowas und kümmere mich da nicht groß drum. Aber was du allerdings schon hast, ist aus vielen Fächern, aus Arbeitsgruppen, aus AGs. Ich habe vorhin diesen Ausschuss auch benannt, der sehr aktiv ist da oder so. Da hast du viel Sachen, wo halt intrinsisch Leute versuchen, das reinzubringen. Wenn du dann auch mal eine Leitung hast, die das Ganze unterstützt oder so, dann hast du es eben auch dass es dann in Prüfung abgebildet wird oder jetzt in den PJ3 für Ostis, die jetzt nach und nach kommen oder so. Also es kriegt eine Bedeutung. Ich persönlich hätte schön gefunden, wenn das Ganze noch mal ein bisschen auch von außen noch mal Standorten zugeführt wird, die sich vielleicht sagen, das ist jetzt noch nicht ganz so unser Thema oder so. Also es ist insgesamt sehr unterschiedlich. Manche, die machen viel und sind da stark unterwegs und andere sind da eher noch zurückhaltend. Das glaube ich, kann man so ganz gut sagen. Insgesamt, wir werden auch noch in den Shownotes ein paar Sachen verlinken, auch einfach, weil es da auch tolles Lehrmaterial gibt, auch Open Educational Resources, die man da schön zu verwenden kann. Aber insgesamt hat man das Gefühl, wir hatten letztens, wenn ich das neu erzählen darf, wir hatten die Debatte in diesem Ausschuss eben, wo wir so provokant die Frage stellen, sind wir nicht fertig mit unserer Arbeit? Wir haben doch jetzt überall, Kommunikation drin, wird auch geprüft, ist doch fein. Und wenn man dann natürlich guckt, wie wird es umgesetzt und wen erreichen wir wie und so weiter und so, dann ist es natürlich immer noch ein weites Feld, aber das ist, glaube ich, die akademische Lehre ja insgesamt. Kein Absolut. Fach würde ja sagen, so, wir sind jetzt fertig. Ja. Wir haben es jetzt, so kann man es jetzt, ne? Also das ist, glaube ich, bei uns auch der Fall. Und da kommen natürlich bei der Kommunikation auch Sachen mit dazu, wie integriert man natürlich jetzt so Themen, die auch viele andere beschäftigen, wie integriert man jetzt die KI da rein zum Beispiel.
Absolut.
Ne? Und solche Fälle, also du hast auch da ja durchaus Veränderungen, aber bleibt spannend.
Ja. Ja, vielen Dank für diesen interessanten Einblick. Ein spannendes Ausflug. Thema. Und wo ich eben Evidenz gesagt habe, weil so ein bisschen eine ketzerische Frage, wenn man sich mal genau anschaut, für wie viele Dinge, die wir in der Medizin tun, unabhängig von der Kommunikation, von denen wir wirklich denken, dass sie gut sind, für wie viel ist da keine Evidenz
gibt? Ja.
Das ist Wahnsinn.
Ja. Eigentlich ist diese, also die Idee ist ja super, der Evidenzbasierung, ne? Aber natürlich erfordert das, wenn man das stringent zu Ende denkt, einen Forschungsaufwand.
Absolut.
Der nicht
gerade. Müssen wir mal einen Gast sein, ne?
Das ist ja Evidenzbasierung. Ihr seid bei der Planung mit dabei.
Live.
Machen wir.
Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir bedanken uns. Haben fast 28 Minuten darüber geredet. Finde ich super.
Wir haben über Kommunikation geredet.
Ja.
Metakommunikation.
Und ja, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Schöne Zeit. Ciao.
Bye-bye.